NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
15. September 1921. Der Todestag des Barons Robert von Ungarn-Sternberg.
Im Namen des sowjetischen Volkes.
Das Gartentheater von Nowonikolajewsk, dem heutigen Novosibirsk, war brechend voll. Tausende hatten sich an diesem 15. September 1921 hineingepresst, um so einen politischen Schauprozess zu erleben, mit denen die damals noch junge Sowjetmacht unter ihren Gegnern aufräumte. Angeklagt, Baron Robert von Ungarn-Sternberg.
Die Menschen waren gierig, Ungarn zu sehen, glotzten ihn an wie eine Missgeburt auf dem Jahrmarkt.
Ein Mann Mitte 30, sehr groß, sehr dünn, mit einer hohen, schrillen Stimme.
Er hat keinen großen Kopf, aber eine hohe Stirn, einen wuchernden hellroten Bart, graue Augen, auf der Stirn eine Narbe von einem Duell. Er trägt ein schäbiges, gelbrotes mongolisches Gewand mit einem sehr losen Gürtel, das St. Georgs Kreuz um den Hals und ein mongolisches Ehrenzeichen auf der Schulter.
Zum Prozess musste er sein exotisches Kleidungsstück ausziehen. Theatralisch hing es über der Bühne. Er selbst saß
im Proszenium des Theaters auf einer Bank und hielt die Hände in den Ärmeln seines neuen Gewandes versteckt. Aber hier und da blickte er auf und man entdeckte einen Funken Wildheit und Leidenschaft in ihm, wie bei einem mit Asche bedecktem Feuer.
Noch am selben Tag wurde Robert von Ungarn-Sternberg hingerichtet.
Vor dem Erschießen stellte er sich für zwei letzte Fotografien mit seinen Henkern auf. Auf der einen steht er hoch aufgerichtet da, als wäre er auf einer Parade. Auf der anderen sieht er aus, als habe er die Hände zum Gebet gefaltet.
Aber gebetet haben wird er wohl nicht, zumindest nicht mit christlich gefalteten Händen. Denn Baron Robert Nikolai Maximilian von Ungarn-Sternberg, der sich russisch Roman Fjodorowitsch Ungern von Sternberg nannte, war die größte Zeit seines Lebens anderen Göttern gefolgt. Buddha, wie er behauptete. Doch an der Spitze seines eigenen Dämonenhimmels hatte immer ein anderer gestanden, der Gott des Krieges.
Ungarn-Sternberg stammt aus dem deutsch-baltischen Adel mit einer langen Adelstradition. Es sind also sehr viele Abenteurer auch in der Familie gewesen, von Kreuzrittern angefangen bis zu Seeräubern in der Südsee. Und da gab es auch einen Großvater, der sich zum Buddhismus bekannt hat. Das sind alles sehr abenteuerliche Geschichten, die in der Familientradition schon begründet liegen.
So Professor Detlef Jener, Experte für osteuropäische Geschichte. Auch der 1886 geborene Robert entschied sich fürs Militär. Doch schon während der Ausbildung an der russischen Akademie erkannten seine Vorgesetzten, der Mann war nicht zu bändigen, disziplinlos, sarkastisch und aggressiv. Dem Rausschmiss entging er nur, weil er sich 1904 für den russisch-japanischen Krieg meldete, in dem die beiden Staaten um die Vorherrschaft in der Mandschurei kämpften. Und so kam er in ein Gebiet, das sein Schicksal wurde, der ferne Osten. Dort entdeckte er auch sein eigentliches Lebenselixier, wie Ungarn-Biograf James Palmer schreibt.
Ungarn liebte den Krieg. Endlich hatte er etwas gefunden, worin er sich auszeichnen konnte. Er stand an der Spitze jeden Angriffs, spornte seine Soldaten ständig an und meldete sich für die gefährlichsten Einsätze. Das raue Leben mit seinen Männern, unterwegs von einer Front zur anderen, von einer Schlacht zur anderen, war für ihn Erfüllung.
Ein tollkühner Reiter, bedenkenlos, leichtsinnig, streitsüchtig, arrogant und brutal. Ein Mann, der sich keinen Regeln fügte und von einem Augenblick zum anderen vor Jähzorn explodieren konnte. Ein wandelndes Pulverfass, mehr Desperado als Militär, eher Milizenführer als Offizier. Und er blühte auf, je unstabiler die Zeiten wurden.
Denn Russland zerfiel. Arbeiter- und Bauernaufstände rüttelten an den Grundfesten des zaristischen Systems, das erbarmungslos zurückschlug. Eine Ahnung von Niedergang und Apokalypse legte sich über das ganze Land. Eine Hochzeit für Sekten und Sektierer, Religionssucher und Scharlatane. Ungarn wurde damals Buddhist.
Professor Detlef Jener.
In der Wahrnehmung der Westeuropäer erscheint der Buddhismus, der ja eigentlich überhaupt nicht verlangt, dass man an irgendetwas glaubt, als eine sehr friedliche und friedfertige Religion. Aber der Buddhismus, das ist ja auch nur ein Sammelbegriff und spaltet sich in die verschiedensten Richtungen auf. Darunter nehmen Sie den chinesischen Zen-Buddhismus zum Beispiel in ausgesprochen imperiale und aggressive Strömungen.
Was Ungerns Charakter viel mehr entsprach. Daneben entwickelte er einen besinnungslosen Hass gegen alles, was nach Revolution roch.
Das monarchistische System bedeutete Ungarn alles. Es war das Herzstück der Rangordnung, die seine Welt bestimmte. Die Revolution, so spontan sie auch entstanden zu sein schien, war für ihn in Wirklichkeit schon lange von den Juden und den Intellektuellen vorbereitet. Er glaubte, dass die Menschen in ihren Herzen dem Zar, dem Glauben und dem Vaterland treu geblieben, aber von der Intelligenzia in die Irre geführt worden seien.
Als die russische Revolution dann wirklich ausbrach, im Oktober 1917, stand Ungarn Sternberg natürlich auf der Seite der Weißen, der Gegner der Roten Armee. Doch was heißt hier Seite?
In einem Bürgerkrieg zerbrechen alle menschlichen Werte, aber auch sämtliche staatlichen Organisationen und Regulierungsmechanismen. Jeder kämpft gegen jeden. Es ist keine Front zu erkennen, sondern die Lager organisieren sich in links und rechts und überziehen mit Mord und Terror das ganze Land. Erst im Laufe der Zeit, 1919 etwa, hat die Rote Armee das Übergewicht errungen und erst dann haben sich die Fronten stabilisiert.
1919, da hatte sich der Weiße oder der verrückte Baron, wie man ihn mittlerweile nannte, längst von den Antirevolutionären um die Generäle Koltschak und Semjonow in Sibirien getrennt. Er verfolgte einen ganz anderen, irrwitzigen Plan. Robert von Ungarn-Sternberg wollte von der Mongolei aus den fernen Osten erobern, um sein eigenes Reich gründen, als ein moderner Genghis Khan.
Unter Genghis Khan, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Eroberer der Geschichte, verwandelten sich die Mongolen im 12. Jahrhundert aus einem Haufen untereinander zerstrittener, zurückgebliebener Steppenvölker zu den Herrschern Asiens in eine gnadenlose, moderne Kriegsmaschine, deren Schnelligkeit, Kraft und Beweglichkeit jede Armee ihrer Zeit vollkommen in den Schatten stellte.
Dieses Mongolenreich war längst zerfallen, das Land zum Spielball der Eroberer geworden, Chinesen, Japaner, Russen. Doch Ungarn träumte von einem modernen panasiatischen Staat.
In diesen Staat müssen Chinesen, Mongolen, Tibetaner, Afghanen, Tataren, Kirgisen und Kalmücken kommen. Dieser Staat muss stark sein, und zwar physisch und moralisch, und muss eine Barriere gegen die Revolution errichten.
Mit einer stetig anwachsenden Truppe wild zusammengewürfelter Kämpfer gelang es ihm tatsächlich, die von Chinesen besetzte Mongolei zu erobern. Er war ein brillanter Stratege, tollkühn und waghalsig. Von seiner Soldateska forderte er bedingungslose Gefolgschaft und eine Willkürdisziplin, die er mit aller Brutalität durchsetzte.
Und doch schien seine Herrschaft auf mehr zu beruhen als auf bloßem despotischen Terror. Bei seinen mongolischen Truppen war er zweifellos beliebt. Und sie kämpften für ihn mit einer Wildheit, die einigen europäischen Beobachtern geradezu teuflisch anmutete.
Für sie war Ungarn Sternberg der wiederauferstandene Genghis Khan. Und er war, wie sie, Buddhist. Sein Buddhismus hatte allerdings wenig mit der Botschaft der Friedfertigkeit zu tun, wie sie der moderne Dalai Lama verkörpert. Er war von der schamanistischen Seite dieser Religion gefesselt, die alte Götter und Dämonen in ihren Glaubenskosmos übernommen hat. Ungarns Biograf James Palmer, der auf den Spuren des Barons durch die Mongolei reiste, über einen tibetanischen Lama-Tempel.
Ich betrat das Heiligtum eines grässlichen Gottes, der mit scharfen Zähnen grinste und Totenschädel um den Kopf gebunden trug. In dem kleinen dunklen Raum, in dem Weihrauch brannte und noch andere Götzen lauerten, schien er mit schrecklichen, zuckenden Bewegungen zum Leben erwachen zu wollen. Ich hatte das Gefühl, dass er sich jeden Moment die Lippen lecken könnte.
Auch Ungarn Sternberg wurde so ein Dämon des Krieges mit blutigen Lippen. Einen weißen Gott nannten ihn die Mongolen, wenn er auf seiner weißen Stute in die Schlacht ritt, ein Besessener, mitreißend und unverwundbar. Doch für seine Feinde wurde er der blutige Baron. Wo er hinkam, brachte Ungarn Terror und Tod. Juden und rote Revolutionäre wurden sofort getötet, ausnahmslos. Sonst jeder, der ihm irgendwie missfiel oder sein ins Pathologische angewachsene Misstrauen erregte, meistens nach langer Folter. Peitschenhiebe, die das Fleisch in Fetzen rissen, rittlings auf Bäumen sitzen, bis die Verurteilten sich vor Schmerz schreiend zu Tode stürzten. Die noch harmlosesten Beispiele. Für Professor Detlef Jener.
Ein Psychopath, der religiöse, imperialistische und andere Ideologien benutzt hat, um seine eigene Gewaltherrschaft zu errichten. Das ist nur aus der Situation des Bürgerkrieges zu erklären.
Im Februar 1921 befand sich Baron Robert von Ungarn Sternberg auf dem Gipfel seines Erfolgs. Er hatte die mongolische Hauptstadt Urga von den chinesischen Besatzern befreit und den Bogd Khan, das geistliche Oberhaupt, als neuen Herrscher eingesetzt. Denn noch immer war für ihn die Monarchie die einzig legitime Regierungsform von Gott, welchem Gott auch immer, und der Geschichte gewollt. Und er nur ihr Diener. Alles vermischt mit wirren, esoterischen und okkulten Ideen vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.
In den buddhistischen und den alten christlichen Büchern lesen wir genaue Vorhersagen zu dem Zeitpunkt, wann der Krieg zwischen den guten und den bösen Geistern anfangen muss. Dann muss der unbekannte Fluch kommen, der die Welt besiegen, die Kultur auslöschen, die Moral töten und alle Völker vernichten wird.
Für seine Umgebung wurde der blutige Baron selbst zum Fluch. Er, der sich für einen modernen Kreuzritter des Guten hielt und doch nur ein brutaler Warlord war, mitgerissen in einem Blutrausch, wie er auch heute bei Bürgerkriegen zu beobachten ist, in Bosnien, Ruanda oder Afghanistan. Professor Detlef Jener.
Unter diesen chaotischen Bedingungen wird auch der Abschaum nach oben gespült. Und Leute, die psychopathisch veranlagt sind, die also in sich auch, wenn man so will, das Gen des Zerstörerischen tragen, können all ihre Leidenschaften entfesseln. Ungarn Sternberg ist von klein auf ein undisziplinierter Mensch gewesen, der sich an keine Regeln gebunden fühlte. Wenn man einem solchen Menschen die Möglichkeit gibt, Macht in die eigenen Hände zu bekommen, dann missbraucht er diese Macht auf schamloseste Weise.
Doch dann kippte Ungarns Kriegsglück.
Schweigend, mit gesenktem Haupt ritt er vor der Kolonne her. Seine Mütze und die meisten Kleider hatte er verloren. Auf seiner nackten Brust hingen zahlreiche mongolische Glücksbringer und Amulette an einer leuchtend gelben Schnur. Die Menschen hatten Angst, ihn anzusehen.
Das Ende kam schnell. Im August 1921 wurde Robert von Ungarn Sternberg von seinen eigenen Leuten an die Rote Armee ausgeliefert. Einen Monat später, am 15. September, zum Tode verurteilt. Der Richter, höhnisch.
Es wird so ähnlich sein, wie wenn wir einem kranken Tier unser Mitleid erweisen, indem wir es töten. Unter solchen Gesichtspunkten wird Baron Ungarn unser Mitleid mit Freuden annehmen.
Er nahm es zumindest mit stoischer Ruhe hin. Heute ist der Pseudo-Dschingis Khan Robert von Ungarn Sternberg in der Mongolei mehr oder weniger vergessen. Im Gegensatz zum echten, mit dem ein wahrer Kult getrieben wird.
Dschingis Khan überall, von der Kaffeetasse bis zum Kloster. Aber die Anhängerschaft Ungarn Sternbergs hält sich doch sehr in Grenzen. Das ist ja klar. Wenn man sich auf die Ursprünge der historischen Entwicklung auf Dschingis Khan bezieht und den zu einem Gesellschaftsidol macht, dann haben die Epigonen keine Bedeutung mehr.
Ob auch Baron Robert von Ungarn Sternberg das am Ende seines Prozesses erkannt hatte?
Sie haben das letzte Wort.
Ich habe nichts zu sagen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Robert von Ungarn Sternberg, der am 15. September 1921 hingerichtet wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.